Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, und heute gibt es mal wieder einen kleinen Veranstaltungsrückblick bzw. die Essenz aus 3 Tagen Feldkirch. Ich war Anfang Oktober beim ersten DNA-Kongress. Der DNA-Kongress ist der Kongress des Destination-Netzwerks Austria, Destinationsnetzwerk Austria, der ehemalige BÖTM, Bund Österreichischer Tourismusmanager, hat sich im letzten Jahr in das Destinationsnetzwerk Austria umbenannt, weiterentwickelt und somit auch den ersten DNA-Kongress gestaltet. Der fand im Montforthaus in Feldkirch statt und stand unter dem Zeichen Wandel meistern, Zukunft gestalten. Mit knapp 200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen erreichte die Veranstaltung laut Angaben der DNA Rekordniveau. Und Ziel des Kongresses ist es, eine zentrale Plattform für Entscheidungsträger der Branche zu schaffen. Ja, wie gesagt, das Leitmotiv war Wandel meistern, Tourismus Zukunft gestalten. Es ging um grenzüberschreitende Dialoge über regionale und überregionale Grenzen hinweg. Und der Kongress bestand sowohl aus Impulsvorträgen, Paneldiskussionen, als auch Exkursionen und Hintergrundgesprächen. Für mich fand das Highlight am dritten Tag, eigentlich die allerletzte Keynote war, so ein bisschen mein persönliches Highlight, die jetzt gar nicht so diesen extrem touristischen Fokus hatte, aber Dr. Volker Busch hat mit Humor und Tiefgang daran erinnert, wie sehr Haltung und Wahrnehmung unseren Blick auf die Zukunft prägen. Aber der Reihe nach, wir starten rein in den ersten Tag und in den Auftakt. Ganz traditionell, und das ist ja, war beim BÖTM die letzten Jahre schon so und jetzt auch beim DNA-Kongress, hat Hans Wieser den Tag traditionell eröffnet. Er moderiert den DNA-Kongress, er hieß die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Montforthaus herzlich willkommen und übergab dann das Wort auch an Präsident Matthias Schattleitner, der dann das ganze Präsidium auf die Bühne holte, um einmal zu zeigen, was hat der DNA eigentlich das letzte Jahr alles gemacht und auch, dass der formale Beschluss zur Umbenennung vom BÖTM zum DNA eben erst in der kurz davor stattgefundenen Generalversammlung auch formal abgewickelt wurde. Von Tourismusstaatssekretärin Elisabeth C. Hentner gab es eine Videobotschaft und ja, anschließend präsentierten auch schon die Mitglieder des Präsidiums die Leitprojekte der letzten 12 Monate, von strategischen Kooperationen bis zu konkreten Tools. Besonders hervorgehoben wurde beispielsweise das Projekt AI-Buddy.travel. Dieser AI-Buddy soll eben als praxisnahes KI-Tool zur Prozessoptimierung dienen. Man kann sich da als Tourismusmanager, als Destinationsmitarbeiter ein bisschen selbst testen, wo die Reise auch noch hingehen soll. Es findet beispielsweise auch zur Prozessoptimierung am 12. November ein eigenes DNA-Lab statt. Und ein weiterer wichtiger Punkt neben dem AI-Buddy für Touristiker war auch das Thema Erfolgsmessung im Tourismus, das von Georg Overs vorgestellt wurde, der eben dieses Thema innerhalb der DNA leitet, wo auch gleichzeitig die Wichtigkeit von Wertschöpfungsanalysen betont wurde und es in Zusammenarbeit mit der Österreich-Werbung hier eine Aufarbeitung geben soll. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, weil gerade diese ganze Zahlenthematik, mit der beschäftigen wir uns ja in der Tourismusberatung auch tagtäglich. Wir machen auch schon Wertschöpfungsanalysen und ich bin da sehr gespannt auf den weiteren Austausch und freue mich da, wenn wir auch ein bisschen Expertise reinbringen können in das Thema Wertschöpfungsanalysen. Ich glaube, wir haben da sehr viel in der Vergangenheit schon gemacht oder ich weiß es und da sollten wir doch ein bisschen die Energien und das Wissen bündeln können. Ja, und spannend waren vielleicht zu Beginn auch noch die Einblicke ein bisschen ins Land Vorarlberg. Ich persönlich, ich bin ja relativ oft in Vorarlberg, bin in Bregenz stark vernetzt. Gut, mich hat irgendwann mal der Fußball hingebracht. Hat jetzt vielleicht in dem Podcast weniger zu suchen, aber ich finde es immer dann auch sehr, sehr interessant, persönlich ein bisschen mehr, nicht nur in Vorarlberg, aber ein bisschen mehr generell über die Geschichte oder über die Besonderheiten zu erfahren der Orte, in denen ich gerade bin. Und Manuel Bitschner, DNA-Landessprecher für Vorarlberg, hat es durchaus humorvoll und lehrreich geschafft, ein bisschen auf die Geschichte des Bundeslandes eingangs einzugehen. Das sollte für uns Touristiker immer auch ein wichtiger Punkt sein, etwas über die Geschichte zu erfahren, der Orte, wo wir sind. Er erklärte zum Beispiel, dass Vorarlberg seinen Namen aus der Sicht der Habsburger Seite, also aus Schweiz kommend, erhielt, also vor dem Adelberg. Und Vorarlberg sei zudem eine Sprachinsel in Österreich. Das wird jeder wissen, der mal ein bisschen Siebergerisch gehört hat. Und was ich ganz witzig finde, diese Sprachinsel in Österreich, Vorarlberg, die besteht ja wieder aus mehreren Untersprachinseln. Bregenzer Wald wird anders gesprochen als in Bregenz und vor allem bezeichnet er Lustenau als Sprachinsel in der Sprachinsel, die sonst kaum wo verstanden wird in Vorarlberg. Spannend auch eine Anekdote über eine Schiffstaufe von 1964, die jeder Vorarlberger und jede Vorarlbergerin schon in der Volksschule lernt, die für einen durchaus heiteren Moment sorgte. Und zwar geht es dabei um die Fussach-Affäre, Vorarlbergs Aufstand gegen Wien. Würde jetzt hier den Podcast sprengen, aber ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die ich im Blogbeitrag auch verlinken werde. Bitschner hob zugleich auch die besondere Rolle des Landes hervor, weil Vorarlberg ist stark vernetzt und Vorarlberg denkt und arbeitet seit jeher über die Grenzen hinaus. Der Kooperationsgedanke ist sehr, sehr tief verankert und umso mehr ist es eben ein besonderes Zeichen, dass auch der DNA-Kongress dieses Jahr in Vorarlberg, in dem Fall in Feldkirch, stattfindet, weil man eben diesen Spirit des grenzüberschreitenden Austausches und der Zusammenarbeit eben gerade hier hautnah erleben kann. Und das zeigte sich auch in den kommenden Diskussionen, beziehungsweise dann im Anschluss gleich in der ersten, im ersten Panel, wo ein Vier-Länder-Austausch am Programm stand. Aber kurz davor eben noch Christian Schützinger, der Landestourismusdirektor von Vorarlberg, ebenfalls die Gäste begrüßte und die einzigartige Organisationsstruktur des westlichen Bundeslandes hervorhob, weil, und das war mir auch nicht bewusst, in Vorarlberg gibt es eigentlich keine klassischen Tourismusverbände, TVPs, sondern Vereine und Organisationen, die eng miteinander vernetzt agieren. Und dieses Modell hat sich vielfach als besonders effizient herausgestellt. Ja, wie gesagt, kam es dann zu einem sogenannten Vier-Länder-Austausch mit Beteiligten aus Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Südtirol und eben Österreich. Am Podium waren Bruno Hugler, der Präsident des Verbandes der Schweizer Tourismusmanager, Ute Stegmann als Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH, Matthias Ulrich als Geschäftsführer von Liechtenstein Marketing, Matthias Schattleitner, Präsident DNA, und in Schladming verankert und Werner Zanotti, der Präsident des Tourismuskollegiums Südtirol aus Brixen. Zanotti, der Südtiroler, brachte gleich einmal pointierend in die Diskussion ein, dass es ja wichtig ist, auch als Tourismusregion für etwas zu stehen und strategische Positionierung zu haben. Südtirol beispielsweise baut auf 5 Werten auf und gerade der 5. sei sehr spannend, weil der 5. Wert in Südtirol ist Sinnlichkeit. Eine typisch italienische Prägung und ich kann mich nicht erinnern oder auch keiner im Raum hätte ein Beispiel gewusst, wo schon mal Sinnlichkeit als Wert in einer Tourismusstrategie verankert wurde. Das soll aber seiner Aussage nach die Verbindung von Erlebnis und Emotionalität unterstreichen. Die anderen 4 Werte werden in der Strategie Südtirols als Identitätsbewusstsein, Naturverbindlichkeit, Innovationsmut und Gemeinschaftsverantwortung formuliert. Ein zentrales Thema der Diskussion insgesamt und generell am DNA-Kongress war eben auch hier Kooperation versus Unabhängigkeit. Liechtenstein beispielsweise nannte ein Marketingbudget, das runtergerechnet pro Gast Welten über allen anderen liegt. Und das ist ein Luxus, der natürlich nicht überall möglich ist, der aber aus der Finanzkraft des kleinen Liechtensteins natürlich für umgerechnet wenig Gäste eine enorme Summe ist. Kooperationen generell sind natürlich wertvoll, aber sie müssen langfristig gedacht werden. Und das war auch ein Punkt, der andiskutiert wurde, weil was passiert beispielsweise, wenn Fördermittel oder Budgets entfallen? Sehr, sehr viele Kooperationen, gerade wenn es um Grenzüberschreitende geht, ich denke hier an Interreg-Förderungen, die passieren eben nur aufgrund dieser Förderungen. Was ist, wenn die auslaufen? Ist dann die Kooperation, ist das Projekt wieder Geschichte? Leider sehr oft ja. Aber man sollte auch gewisse Projekte und Themen aus intrinsischer Motivation betreiben. Gerade als Destination muss ich langfristig denken und nicht nur von Förderung zu Förderung. Oder was passiert auch, wenn ein Geschäftsführer wechselt? Sind gewisse Entscheidungen, gewisse Strategien so stark verankert im TVB, dass sie unabhängig der handelnden Personen weiterverfolgt werden? Sehr oft nicht, weil der neue Geschäftsführer eigene Ideen hat und oft einmal alles umkrempelt. Einigkeit bestand auf jeden Fall darin, dass die eigentliche Herausforderung nicht darin liegt, Hauptsaisonen zu verschieben. Vielmehr geht es darum, die Nebensaisonen zu stärken, eben ohne den Druck auf die Spitzenzeiten weiter zu verschärfen. Weil viele Menschen, gerade alle mit schulpflichtigen Kindern, ich zähle mich da auch dazu, sind ja jahrelang an die Ferienzeiten gebunden. Und Matthias Schattleitner hat hier eine alte Diskussion einmal wieder aufleben lassen und gesagt, man sollte die Ferienzeiten in Europa insgesamt besser koordinieren, um eben den Reisedruck zu entzehren und saisonale Schwankungen auszugleichen. Generell machte dieser Austausch deutlich, wie unterschiedlich Rahmenbedingungen, also Budget, Governance, politische Förderungen sind oder sein können und wie essentiell es gleichzeitig ist, gemeinsame Strategien und vor allem langfristige Verbindlichkeiten zu schaffen. Nur dann werden wir uns insgesamt nach vorne bewegen. Ja, nach diesem Auftakt ging es ein bisschen so um die Schaffung von Zukunftsvisionen und da hat Birte Menke eine Keynote gehalten unter dem Titel Wenn Trends Visionen schaffen. Birte Menke ist PhD und Zukunftsforscherin und sollte einen der Impulse des Kongresses gleich zu Beginn setzen. Sie lenkte den Blick darauf, dass wir oft sehr genau wissen, was wir in Zukunft nicht wollen, nämlich beispielsweise Überlastung, Ressourcenknappheit, Krisen etc. Aber ganz, ganz selten wissen wir, was wir wirklich wollen. Und Menke plädierte auch dafür, Zukunft nicht nur zu antizipieren, sondern aktiv zu gestalten, durch neue Denkansätze, Kreativität und Mut, Fragen zu stellen, die Möglichkeiten offen eröffnen. Also beispielsweise nicht überlegen, was alles nicht geht, sondern eher diese Frage sich einmal zu stellen, wäre es nicht möglich, dass ... Und gerade diese einfache Frage könne oft einmal der Schlüssel zu Innovationskraft und Zukunftsdenken sein. Und ein Modell, das sie hier vorstellte, waren die sogenannten Futures Cone, oder das Modell heißt Futures Cone, also die Orientierung im Möglichkeitszeitraum. Und die Futures Cone oder Futures Cones, auch Cone of Possibility, die zeigen, dass Zukunft kein fixer Verlauf ist, sondern sich in viele Richtungen entfalten kann. Und ausgehend vom Hier und Jetzt, also der Spitze des Kegels, Cone ist ja der Kegel, öffnet sich eben der Raum in unterschiedliche Zukunftsszenarien. Beispielsweise wird gesprochen von einer wahrscheinlichen Zukunft, Probable Futures, also Entwicklungen, die auf aktuellen Trends beruhen und aus heutiger Sicht am realistischsten erscheinen. Eine weitere Möglichkeit ist die plausible Zukunft. Plausible Futures, Szenarien, die vorstellbar, aber weniger gesichert sind. Und die dehnen schon mal ein bisschen unseren Denkrahmen. Die dritte Ebene ist dann die mögliche Zukunft, also Possible Futures, Zukünfte, die uns derzeit unwahrscheinlich erscheinen, aber theoretisch denkbar sind. Und dann haben wir noch die wünschenswerte Zukunft, die Preferred Future, also das Zielbild, das wir aktiv anstreben und gestalten wollen. Und dieses Modell macht deutlich, dass Zukunft nicht einfach nur passiert, sondern sie entsteht durch unser Denken und vor allem Handeln. Und wer nur in wahrscheinlichen Szenarien denkt, der bleibt im Status quo. Wer mögliche und wünschenswerte Zukünfte mitdenkt, der schafft Innovation. Ein praktisches Instrument dazu wurde in diesem Kontext auch genannt, nämlich die Zukunftsmap der Österreich-Werbung, die gemeinsam im Zukunftsinstitut geschaffen wurde. und die ich hier gerne auch verlinke im Blogbeitrag, aber sie zeigt eben auch wichtige gesellschaftliche und technologische Trends, die den Tourismus in den kommenden Jahren prägen werden. Und man kann anhand dieser Zukunftsmap sich einzelne Trendbilder rausnehmen und einmal überlegen, was bedeuten die für mich, was können sie für mich bedeuten, was werden sie für mich bedeuten oder welcher Raum wäre wünschenswert, den sie eröffnen. Und diese Zukunftsmap kann sehr wohl dabei helfen, eben Entwicklungen zu verorten und mögliche Auswirkungen auf touristische Geschäftsmodelle, Gästeströme und Lebensstile zu verstehen und so den eigenen Kurs in der Destination bewusster zu bestimmen. Und bitte nicht nur in der Destination, ich bin ja eher immer auf der Betriebs-, auf der Hotellerie-Seite, auch wir arbeiten sehr, sehr gerne in der Beratung mit Trendbildern, mit Überlegungen, was bedeutet das für die Zukunft des Betriebs, was bedeutet das für die Zukunft der Gäste, was bedeutet das für meine zukünftige Angebotsgestaltung. Und spannend wird es immer erst dann, wenn ich nicht nur ein Trendfeld singulär betrachte, sondern eben mehrere in Kombination, die mich überproportional betreffen könnten. Ja, nach Birte Menke war aber der erste Tag auch schon wieder fast vorbei. Hat ja auch erst am Nachmittag begonnen. Also nach diesem Blick in die Zukunft fand der Abend einen gemütlichen Ausklang in der Schattenburg Feldkirch, in einer altertümlichen, bisschen im Ritterambiente anmaßenden Tafel und war gutes Essen, entspannte Atmosphäre und ein schöner Ausklang vom ersten Tag. Ja, der zweite Kongresstag, der startete mit einer Keynote von Martina Theresa Zirkel. Sie ist Business Coach und Beraterin und sprach unter dem Titel Wandel aktiv gestalten, persönliche Resilienz als Zukunftskompetenz im Tourismus darüber, was es bedeutet, resilient zu sein. Ziemlich zu Beginn ihrer Keynote stellte sie die Frage, die ein bisschen zum Nachdenken anregte und die lautete, funktionieren wir? Oder leben wir? Wirklich? Wirklich, wirklich? Also sie machte uns bewusst, dass wir eine Frage oft auch einmal nicht nur schnell beantworten sollen, sondern auch auf uns selber mit Nachdruck fragen sollten, ob es wirklich so ist oder ob wir uns eben nur was einreden. Und das ist doch ein Satz, der ein bisschen hängen geblieben ist bei mir, denn er erinnert auch daran, dass Erfolg, Belastbarkeit und Wohlbefinden untrennbar miteinander verbunden sind. Und im Zentrum ihres Vortrags stand auch das Konzept der Selbstführung, also die Fähigkeit, sich selbstbewusst zu steuern, bevor man andere führt. Resilienz ist eben keine angeborene Eigenschaft, sondern eine erlernbare Kompetenz, die sich durch Haltung, Reflexion und gelebte Balance entwickelt. Und sie beschrieb dabei drei grundlegende Bedürfnisse, die als Schlüssel für Resilienz dienen, nämlich Dominanz, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, Kontrolle und Einfluss auf das eigene Leben, dann die Stimulanz, also die Sehnsucht nach Abwechslung, Entwicklung und Inspiration, dann die Balance, das Streben nach Stabilität, Sicherheit und innerer Ruhe. Und sind diese drei Bedürfnisse im Gleichgewicht, dann entsteht eine gesunde, tragfähige Form von Resilienz und somit die Basis, um Wandel nicht nur zu ertragen, sondern aktiv zu gestalten. Darüber hinaus, also sie hat sehr, sehr viele Dinge in die Keynote gepackt, aber was mir auch noch hängen geblieben ist, sind die fünf Prinzipien gesunder Resilienz. Und die hat sie uns so ein bisschen als Kompass für persönliche und auch organisationale, dass ich das Wort noch rausbekomme, Stärke vermittelt. Und die fünf Prinzipien sind Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit, Akzeptanz und Lösungsorientierung, als drittens Eigenverantwortung und Handlungsfähigkeit, viertens Beziehungsfähigkeit und Vertrauen und last but not least Sinnorientierung und Zukunftsblick. Und diese Prinzipien sind besonders im Tourismus auch relevant. In einer Branche, die von ständigen Veränderungen, hohen Erwartungen und vor allem emotionaler Arbeit geprägt ist. Zirkels zentrale Botschaft war, nur wer sich selbst gut führt, kann andere sicher durch den Wandel begleiten. Ja, nach dem Resilienzvortrag ging es um den Tourismus als lernendes System, das sich von der Realität eben inspirieren lassen sollte. Und mit dem Vortrag von Dr. Stefan Hagen und Christopher Wiener bewegte sich der DNA-Kongress ein bisschen meiner Meinung nach auf einer Metaebene, die nicht sofort verstanden wurde oder auch nicht bei allen sofort zündete, so meine subjektive Wahrnehmung. Aber zumindest bei dem einen oder anderen sicher auch dann im Nachgang noch Nachdenken auslöste. Der Titel von der Realität inspiriert beschrieb grundsätzlich, worum es ging, nämlich den Tourismus als im Jetzt lernendes System zu begreifen. Also als ein dynamisches Gefüge, das sich ständig anpasst, reflektiert und dadurch auch weiterentwickelt oder generell weiterentwickelt, aber diese Weiterentwicklung muss man ja versuchen zu steuern. Also im Zentrum stand die Idee, Probleme nicht als Störung, sondern als Möglichkeit zur Veränderung zu verstehen. Jede Krise, jedes Hindernis zwingt ein System dazu, sich neu zu justieren, und genau darin liegt eben das Potenzial zur Weiterentwicklung. Also das war ein zentraler Punkt, der von Dr. Stefan Hagen hier aufgegriffen wurde. Und ein wiederkehrendes Motiv war eben auch die Dualität zwischen Realität und Ideal. Hagen und Wiener machten insgesamt deutlich, dass Organisationen und Destinationen ständig zwischen diesen beiden Polen agieren, also zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte. Und gerade dieses Spannungsfeld ist nicht hinderlich, sondern treibt, wenn man es für sich zu nutzen weiß, Innovation und Lernen an. Sie beschrieben auch den Tourismus als Einheit der Vielfalt, also ein System, das nur funktioniert, wenn unterschiedliche Perspektiven, Interessen und Rollen sowohl von Gästen als auch von Betrieben bis hin zur Politik in ein produktives Zusammenspiel gebracht werden. Ein Modell, das Sie hier auch erwähnten, war das HX-Modell von Peachman, wo es darum geht, menschliche Erfahrungen zu verstehen. HX steht dabei für Human Experience, also das Zusammenspiel von Handeln, H, und Erleben, X für Experience. Und das Modell geht davon aus, dass jedes System und somit auch der Tourismus nur dann lernfähig ist, wenn es eben beide Ebenen berücksichtigt, das Funktionale und das Erlebte. Also die Handeln, Prozesse und die Effizienz, die Funktion und das Erlebte, die Emotion, den Sinn, die Identität. Und wird nur eine Seite gepflegt, dann verliert das System an Balance. Erst das Wechselspiel von Ratio und Emotion, von Struktur und Bedeutung schafft dann ein lernendes, zukunftsfähiges System. Wie gesagt, in diesem Vortrag war generell sicher sehr, sehr viel Wissen drinnen, aber für die Praxis wurde es hier vielleicht etwas zu theoretisch für meinen Geschmack, für diesen Rahmen vielleicht verpackt. Weil zur weiteren Einordnung verwiesen Hagen und Wiener dann auch noch auf den Systemtheoretiker Niklas Luhmann, der eben Gesellschaft als ein Netzwerk aus autonomen Funktionssystemen verstand, etwa aus Wirtschaft, Politik, Recht, Bildung oder Religion, und jedes dieser Systeme folgt seiner eigenen Logik und kommuniziert über spezifische Codes, zum Beispiel die Wirtschaft über Zahlen und Preise und die Politik über Macht und Entscheidung. Und übertragen auf den Tourismus bedeutet das, der Tourismus ist kein geschlossenes System, sondern steht in ständiger Wechselwirkung mit anderen Funktionssystemen. Er hängt von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, politischen Entscheidungen, rechtlichen Strukturen und gesellschaftlichen Werten ab. Aber die Stärke des Tourismus liegt darin, diese Einflüsse aufzunehmen, zu verarbeiten und in sinnstiftende Erlebnisse zu übersetzen. Der Vortrag und vor allem dieser Part von Hagen und Wiener war damit doch ein Appell, den Tourismus nicht nur als statisches Konstrukt, sondern als lebendiges, lernendes System zu verstehen. Ein System, das sich durch Vielfalt definiert und durch die Fähigkeit, aus Unterschieden und Widersprüchen Neues zu schaffen. Wie gesagt, es wurde hier etwas theoretisch, aber dafür gab es ja im Anschluss dann auch Intensivaustausche, und wer da mehr in die Materie einsteigen wollte, der konnte dann gleich wieder zu Christoph Wiener und Stefan Hagen in einen Intensivworkshop wechseln. Also es gab dann danach drei parallele Sessions, drei Intensivaustausche, eben einerseits über lernendes Destinationsmanagement mit Wiener und Hagen, dann gab es eine Session mit Martina Theresia Zirkel über persönliche Resilienz als Zukunftskompetenz und eine ganz spannende Session mit Florian Bauhuber, Günter Exel und Roland Trebo über KI und Führung, wo darüber diskutiert wurde, welche Aufgaben KI künftig übernehmen kann, vor allem eben in der Destination, und wo Führung menschlich bleiben muss. KI unterstützt, aber ersetzt eben nicht, im Idealfall. Und das Ich glaube, dieses Thema KI und Führung und welche Aufgaben übernommen werden können, das wäre ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge. Und ich muss mal schauen, ob ich den Florian oder den Günther mal vors Mikro bekomme. Solltet ihr den Podcast jetzt gerade hören, ich werde auf einen von euch oder auf euch beide auch zukommen. Ja, nach den Intensivaustauschen ging es in kurze Exkursionen. Auch da gab es wieder drei Gruppen. Der Nachmittag, das Rahmenprogramm stand unter dem Titel Vorarlberg Spürer. Also es geht ums Spüren, ums Erleben. In drei Exkursionen konnten die Teilnehmer das westlichste Bundesland aus unterschiedlichen Perspektiven erleben. Entweder Feldkirch-Tour machen mit Weinbier-Stadtführung oder die Destination Montafon erleben oder eben nach Bregenz Kultur und Bodensee, Festspielhaus, Vorarlberg Museum, Atrium etc. Ich selbst war in der Feldkirch-Gruppe dabei mit einer sehr informativen Brauereiführung in Frastanz. Ich bin ja, wie gesagt, öfter in Vorarlberg. Ich mag das Mohrenbräu sehr gern als Bier. Ja, und Frastanz hat mich durchaus überzeugt. War ein spannendes Konzept, super Historie und natürlich auch die Verkostung war gut. Es hat spannende Einblicke auch in die Kooperation mit Mohrenbräu gegeben, die ja gerade bei Limonaden zusammenarbeiten sogar. Zwei Konkurrenten, Frastanzer Mohrenbräu, die hier zusammenarbeiten, weil eben der Bierkonsum generell am Sinken ist und man mit alternativen Produkten hier die Absatzzahlen hochhält. Besonders beeindruckend war für mich auch die Geschichte der Brauerei, die bereits seit 1902 als Genossenschaft besteht und bis heute den Gemeinschaftsgedanken hochhält. Eigentum vieler, geschaffen für die Region. Danach folgte noch eine kurze Stadtführung und eine Weinverkostung am Weinberg der Schattenburg, also Berg unter Anführungszeichen, ist ein kleiner Weinhang, aber sehr spannend, weil auch uns da ein bisschen die Weinhistorie Feldkirchs lebendig dargestellt wurde und ja, bereits im Mittelalter war der Weinbau eben fester Bestandteil der Stadtkultur, ganz spannend. Die Hänge rund um die Schattenburg zeugen bis heute vom langen Erbe des Feldkircher Rebensafts. Der Abend klang stilvoll aus, es gab Aperitif-Abendessen im Burgrestaurant Gebhardsberg, also wir sind nach Bregenz weitergefahren. Für mich persönlich war das dann der perfekte Rahmen, um eben im Anschluss noch ein paar Bekannte und Freunde in Bregenz zu treffen und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Ja, und dann ging es auch schon in den dritten und letzten Kongresstag. Es ging darum, den Wandel gemeinsam zu gestalten. Der dritte Tag stand ganz im Zeichen des Destinationsmanagements mit der Perspektive Lebensraum, also einem Thema, das aktueller kaum sein könnte, weil wenn es darum geht, den Wandel gemeinsam zu gestalten, dann darf sich eben der Tourismus nicht isoliert betrachten, sondern eben die ganze Destination mit einbeziehen. Und dieser Ansatz wurde eben weiter vertieft und als Lebensraumgestaltung präsentiert. Also im Mittelpunkt stand hier auch dann zu Beginn gleich einmal die Präsentation des neuen Handlungsleitfadens für Destinationen mit Lebensraumperspektive, der erstmals im Rahmen des DNA-Kongresses vorgestellt wurde. Entwickelt wurde im DNA Lab Lebensraum, das im vergangenen Jahr bereits eine umfassende Momentaufnahme der Aktivitäten in den österreichischen Destinationen erhoben hat, um eben ein gemeinsames Verständnis des Begriffs Lebensraums auch zu schaffen, weil was bedeutet das eigentlich konkret? Und aber auch Hypothesen zur Weiterentwicklung zu erarbeiten. Den Handlungsleitfaden für Destinationen mit Lebensraumperspektive werde ich gerne eben auch im Blog verlinken und anschließend an diese Präsentation folgte auch eine praxisorientierte Konkretisierung, weil eben der Leitfaden nicht nur als Orientierungshilfe dienen soll, um Tourismusentwicklung ganzheitlich zu verstehen, sondern es soll wirklich ein klarer Fokus auf Lebensqualität, Kooperation und nachhaltige Nutzung gemeinsamer Ressourcen gelegt werden. Den Leitfaden hat übrigens Manuel Bitschner dann auch wieder präsentiert, der in der DNA themenverantwortlich dafür ist und die Entwicklung eben federführend begleitet hat. Gemeinsam mit Florian Grösswagen, Roland Sint, Lukas Grösslhuber, Matthias Schattleiter und Thomas Wurzinger wurden dann im Anschluss auch noch Good Practices aus den Destinationen vorgestellt, die eben zeigen, wie Lebensraumorientierung in der Praxis funktioniert oder funktionieren kann. Von der Einbindung der Bevölkerung über Raumgestaltung bis zur Balance zwischen Tourismus und Alltagsleben. Im Anschluss daran wurde es innovativ. Es ging um Innovation im Tourismus. Holger Sicking von der Österreich Werbung präsentierte aktuelle Forschungsergebnisse zur Frage, wie innovativ Österreich als Tourismusland wahrgenommen wird. Vor allem im internationalen Vergleich, aber auch aus Sicht verschiedener Gästegruppen und Herkunftsmärkte. Und er zeigte, dass Innovationskraft heute weit über Technologie hinausgeht, weil sie entsteht dort, wo neue Ideen, nachhaltige Angebote und kreative Formen der Zusammenarbeit aufeinandertreffen. Beispiele aus internationalen Zukunftsreisen verdeutlichen auch, wie andere Länder Trends aufgreifen und daraus eigenständige Positionierungen entwickeln. Sicking gab auch Einblicke, wie eben die ÖW Innovation aktiv gestaltet, also von der Integration künstlicher Intelligenz in Marketing- und Analyseprozesse bis hin zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Formate, die Betriebe zukunftsfit machen sollen. Innovation beginnt eben mit der Wahrnehmung, denn wer versteht, wie sich Märkte und Erwartungen verändern, der kann die Zukunft des Tourismus aktiv mitgestalten. Das waren meiner Meinung nach eigentlich am dritten Tag die zwei Highlights, also die Präsentation des Handlungsleitfadens so als Weiterentwicklungsbasis für Destinationen und eben der Innovationsgedanke im Tourismus und wie die Österreich-Werbung hier unterstützen kann. Wie gesagt, mein persönliches Highlight, das habe ich ganz am Anfang des Podcasts gesagt, das war der Vortrag, die Keynote von Dr. Volker Busch, der unter dem Titel Kopf hoch noch eine persönliche Inspiration zum Abschluss des DNA-Kongresses lieferte. Meiner Meinung nach eben einen grandiosen Abschluss, weil humorvoll, aber zugleich tiefgründig hat er es geschafft, glaube ich, wirklich das gesamte Publikum mit auf eine Reise durch Psychologie, Wahrnehmung und unsere Haltung gegenüber Zukunft und Chancen zu nehmen. Eines seiner zentralen Bilder war, wir alle, oder jeder in der Gesellschaft hat oder die Gesellschaft insgesamt hat grundsätzlich Angst, weil es uns zu gut geht. Denn gerade wer viel besitzt, hat auch viel zu verlieren. Das ist in Ländern der dritten Welt ganz anders. Und das ist schon auch eine Erklärung, warum gerade in wohlhabenden Gesellschaften Zukunftssorgen besonders groß sind. So glauben etwa auch, und das ist fast erschreckend, also nicht nur fast, das ist erschreckend, aber 87,5% der jungen Eltern in Deutschland glauben, dass es ihren Kindern einmal schlechter gehen wird als ihnen selbst. Und es ist eigentlich dramatisch. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Fast 90% der heutigen jungen Eltern in Deutschland sind überzeugt davon, dass es ihren eigenen Kindern einmal schlechter gehen wird als ihnen selbst. Dann stelle ich mir die Frage, warum ich überhaupt noch Kinder auf die Welt bringe, wenn ich nur negativ über die Zukunft denke. Aber ich bin vielleicht so ein bisschen dieser Grundoptimist. Ich tue mir das persönlich einfach schwer mit negativen Zukunftsgedanken. Gut, spannend war jedenfalls auch sein Hinweis auf das Phänomen der selbstwertdienlichen Überschätzung. Ganz spannender Ausdruck. Selbstwertdienliche Überschätzung. Das ist die Tendenz, die eigene Person oder Leistung, beziehungsweise in seinem Beispiel den IQ des eigenen Ehepartners, positiver einzuschätzen als sie oder er eben objektiv ist. Und dieses psychologische Muster schützt unser Selbstwertgefühl und hilft, Herausforderungen optimistischer anzugehen. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Partner, so hat er es genannt, klüger ist, als er eigentlich ist, dann stärkt das mein eigenes Selbstwertgefühl auch. Ganz, ganz spannend. Und sehr einprägsam, er hat viel mit Bildern und Vergleichen gearbeitet, aber sehr einprägsam war für mich auch die Geschichte der drei Siebe des Sokrates, weil bevor wir etwas weitergeben, sollten wir es durch drei Siebe, durch drei Filter schicken. Ist es wahr? Ist es gut? Ist es nützlich? Und nur, wenn ich alle diese drei Fragen mit Ja beantworten kann, dann sollte ich diese Geschichte auch erzählen. Und auch wenn Historiker bezweifeln, dass diese Anekdote tatsächlich von Sokrates stammt, was auch vollkommen egal ist, so ist sie dennoch relevant, weil sie erinnert uns daran, dass Kommunikation nicht nur informiert, sondern auch Verantwortung trägt. Also was will ich überhaupt kommunizieren? Was sollte ich kommunizieren? Und habe ich den Inhalt und den Wahrheitsgehalt dessen, was ich kommunizieren will, geprüft vorab? Ich glaube, und das ist gerade in der heutigen Zeit, wo schneller mal alles weitergeteilt wird, ein ganz, ganz essentieller Gedanke, den man sich öfter vor die Augen führen sollte. Ein weiteres zentrales Thema seines Vortrags war auch der Possibilismus, also die Haltung, Möglichkeiten zu sehen und aktiv zu nutzen. Weil während sowohl Pessimismus, es wird schlimm, als auch ein naiver Optimismus, es wird schon gut, zur Passivität führen, so schafft der Possibilismus Bewegung. Und Busch verknüpfte dies mit dem Jerkes-Dodson-Gesetz, damit noch ein paar Fremdwörter fallen. Na, das ist ein Gesetz, das besagt, dass ein mittleres Maß an Anspannung oder Stress die Leistungsfähigkeit steigert, während eben zu wenig oder zu viel Stress hinderlich ist. Und nur wer Chancen erkennt und zugleich in Balance bleibt, der kann wirklich ins Handeln kommen. Eine weitere schöne historische Geschichte rundet den Vortrag auch ab, nämlich die Sage des Kairos, dem griechischen Gott des günstigen Augenblicks. Kairos wurde bei einer Glatze am Hinterkopf dargestellt und man konnte ihn also nur am Schopf packen, wenn er einem entgegenkam. Und diese Metapher zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Gelegenheiten im richtigen Moment zu ergreifen, also pack die Gelegenheit am Schopf. Buschs Botschaft war klar, meistens kommt es eben doch nicht so schlimm, wie wir befürchten. Humor, Mut und die Bereitschaft, Chancen aktiv zu ergreifen, machen den Unterschied und führen uns letztlich nicht nur zum endorphinbedingten Genussglück, sondern zum weit erfüllenderen, von Dopamin befeuerten Leistungsglück. Ja, Volker Busch hat Anfang Oktober auch ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Gute Nacht Gehirn. Ich habe mir das gleich jetzt einmal bestellt im Anschluss an den DNA-Kongress und werde sehr gerne bei Gelegenheit einmal kurz in einer Side-Note berichten, was ich davon halte. Ja, wen es interessiert, dem werde ich noch ein paar Links in den Blogbeitrag und in die Shownote setzen, so auch zur letztjährigen Folge, die unter dem Titel stand, Ruft der Berg wirklich noch, wo ich am BTM-Top-Seminar, also dem Vorgänger des DNA-Kongresses, letztes Jahr eine Keynote auch gehalten habe, rund um die Kooperation oder die Wichtigkeit von Kooperation, von Betrieben, Politik und Destinationen in der Projektentwicklung. Ich verlinke euch natürlich auch das Destinationsnetzwerk Netzwerk Austria und die Homepage von Dr. Volker Busch. Ja, das ist diesmal eine bisschen längere Folge geworden, aber mir war es einfach wichtig, die drei Tage kompakt, aber dennoch mit dem notwendigen Output zusammenzufassen. Übrigens, der nächste DNA-Kongress wird 2026 von 30.09. bis 2.10. in Leupersdorf stattfinden. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Bis dahin werden sich Destinationen, Hotelbetriebe und die Welt weiterentwickeln. Und ich bin schon gespannt, wo die Reise hingeht. In diesem Sinne, ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Spannende für dich dabei. Wenn du zum ein oder anderen Punkt mehr Fragen hast oder mehr wissen willst, dann zöger nicht, mich zu kontaktieren. Solltest du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch bitte gerne den Podcast. Lass eine Bewertung im Podcast-Player deiner Wahl da oder empfehle diese Folge dem ein oder anderen Kollegen weiter, für den es interessant sein könnte. In diesem Sinne, alles Liebe, einen schönen Tag noch und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.